Doku Schlager.
Der True Crime Podcast von Schlager.de.
Mit Janina Kirsch und Bettina Steinke. Oktober 1991. Ein kühler Herbsttag in Oberbayern. Das Laub ist gelb, warm leuchtet es wie ein fröhliches Farbenspiel auf den Straßen. Ein Mann macht sich auf den Weg nach Heldenstein. Walter Höllerich, der Bruder von Roy Black. Er wurde gebeten, nach dem Rechten zu sehen. Der Schlagerstar geht nicht ans Telefon, ist seit Stunden nicht erreichbar. An einer kleinen Fischerhütte kommt er an. Ein vertrauter Ort, mitten in der Natur. Hier hat Roy oft Zuflucht gesucht, wenn ihm alles zu viel wurde. Walter tritt näher. Schritte hallen leise in der ruhigen Umgebung. Er öffnet die Tür, geht hinein. Dann sieht er ihn. Seinen Bruder Gerd Höllerich oder Roy Black, so wie ihn Millionen Menschen kennen und lieben. Er liegt auf dem Bett, bekleidet nur mit einem T-Shirt und Boxershorts. Keine Bewegung. Ein Arzt wird gerufen und der stellt den Tod fest. Am nächsten Morgen meldet der Rundfunk: Gestern Abend ist im bayerischen Heldenstein Roy Black im Alter von 48 Jahren gestorben.
Hallo zu Soko Schlager. Wir gehen schon aufs Staffelfinale zu.
Oh, Bettina, das darfst du gar nicht sagen. Das macht mich richtig ein bisschen sentimental.
Ja, aber ich finde, wir sollten das unseren Hörern auch nicht vorenthalten. Wir sind jetzt mit Roy Black schon in Folge 11 und in Staffel 1 kommen insgesamt 12 Folgen.
Ja, obwohl man ja auch sagen kann, vielleicht haben wir noch eine kleine Weihnachtsüberraschung.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, heute sprechen wir über einen Mann, der eine ganze Nation bewegt hat.
Ja, das ist wirklich nicht übertrieben. Also, und ich muss zugeben, der Fall stand bei mir nicht ganz oben auf der Liste. Aber es haben sich so viele Hörer diese Geschichte gewünscht. Und was soll ich sagen? Was die Hörer wollen, das erfüllen wir natürlich auch, ne?
Ja, absolut.
Und ich muss sagen, ich finde das schon wirklich krass, wenn man in diese Zeit nochmal so ganz tief eintaucht, was man ja automatisch irgendwie macht bei solchen Recherchen. Da hatte ich jetzt dieses Mal wirklich das Gefühl, das ist eine ganz andere Welt gewesen, eine ganz andere Welt.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich freue mich schon jetzt darauf, hier mal tiefer einzutauchen. Wir beide waren ja zu der Zeit noch nicht auf der Welt. Wobei in den letzten Jahren des Roy Black waren wir zumindest schon Kleinkinder.
Das stimmt. Warst du eigentlich, war deine Familie oder so Fan? Weißt du das?
Ja, das weiß ich. Große Roy Black-Fans.
Ja, wer denn am meisten?
Meine Mama.
Deine Mama. Oh, liebe Grüße an dieser Stelle.
Werde ich ausrichten.
Bettinas Mama ist eine ganz liebe. Ja, aber auch wenn wir noch klein waren und vielleicht einige unserer Hörer auch nicht in der Zeit gelebt haben oder auch erst nach uns geboren sind, kann ich mir wirklich vorstellen, dass diese Geschichte heute alle berührt. Egal, ob jung oder etwas älter. Denn sie ist irgendwie auf der einen Seite eine ganz, ganz schöne Geschichte und zugleich ist sie so wahnsinnig tragisch und spiegelt halt einfach auch ganz, ganz viele Facetten des Lebens wider. Augsburg, Oktober 1991. Der Himmel ist hell, Sonnenstrahlen fallen auf die schon leicht gelben und orangefarbenen Blätter der Bäume. Glocken läuten in der Ferne, Wagen fahren vor, Menschenmassen versammeln sich. Freunde, Kollegen, Fans, Prominente. Draußen herrscht Leben, drinnen ist es still. Eine große, schwere Tür trennt diese zwei Welten. Mehrere tausend Fans, die ihrem Idol die letzte Ehre erweisen wollen, und rund 200 geladene Trauergäste. Ein Sarg steht mit hellen Blumen bedeckt, eingereiht in Kerzen und Kränzen. Fotografen machen Bilder, Kameras filmen. Eine Videoübertragung der Zeremonie soll eine Brücke bauen, den Abstand verkleinern, die Lücke schließen. Tränen fließen, Worte fallen, Mal wird gemurmelt, mal ist es still. Menschen trauern, eine Branche, eine Stadt, ein ganzes Land trauert um einen großen Künstler, Roy Black. Und um einen geliebten Menschen, Gerhard Höllerich. Ein Mann mit einer großen Karriere, die das eigene Ich irgendwann verdrängte. Genau hier endet die Geschichte des Schlagerstars Roy Black, an dem Ort, wo alles begann. Das Leben und die Verwandlung von Gerhard Höllerich. Geboren am 25. Januar 1943 in Strassberg bei Augsburg. Aufgewachsen in gutbürgerlichen Verhältnissen, in einem behüteten Elternhaus. Der Vater Angestellter, die Mutter Hausfrau. In Göggingen geht er später zur Schule und entdeckt die Liebe zur Musik. 1963. Eine Band mit dem Namen The Cannons trifft auf einen jungen Mann, Gerhard Höllerich. Rock, das ist ihre große Leidenschaft. Als Gerhard zum ersten Mal singt, spüren sie es sofort. Das ist er, unser Frontmann. Im Keller der Familie Höllerich proben sie zum ersten Mal. Kurz darauf spielen sie vor Publikum auf Probe. Geplant waren 30 Minuten, am Ende sind es 3 Stunden. Unter dem Namen Roy Black and the Cannons stehen sie fortan gemeinsam auf der Bühne und werden zum Geheimtipp der Stadt. Doch sie singen nicht auf Deutsch, keinen Schlager, Englisch, Liverpool Beat. Umjubelt, gefeiert, beklatscht. Und dann kommt dieser eine Tag im Jahr 1964, der alles verändert. Ein Schülerwettbewerb im Moritzsaal. Dem Sieger blüht ein Plattenvertrag. Sie melden sich an, treten auf. Der Saal, gefüllt mit 800 Jugendlichen, ist außer Rand und Band. Unter ihnen der wohl erfolgreichste Talentemacher seiner Zeit, Musikagent Hans Bertram von der Plattenfirma. Er sieht sofort, was die Zuhörer spüren. Roy Black ist ein Star. Er hat das ganze Paket. Es dauert nicht lange und Roy hat seinen ersten Plattenvertrag. Doch damit heißt es für ihn auch Abschied nehmen. Von der Band und vom Liverpool Beat. Schlager steht auf dem Programm. Das ist es, was die Bosse wollen. Das ist es, was Hans Bertram will. Roy Black fügt sich. Und es passiert genau das, was Bertram sich erhoffte. Roy Blacks erster eigener Song, Du bist nicht allein, schlägt ein. 800.000 verkaufte Schallplatten innerhalb eines Jahres. Mit Ganz in Weiß katapultiert er sich dann endgültig an die Spitze.
Ganz in Weiß, so gehst du neben mir. Und die Liebe lacht aus jedem Blick von dir.
Mehr als 2,5 Millionen Mal verkauft sich die Single weltweit. Danach geht es Schlag auf Schlag. Hit folgt auf Hit, Auftritt auf Auftritt, Auszeichnung auf Auszeichnung. Goldene Schallplatten, Bravo Otto, Goldene Europa. Roy Black gilt innerhalb kürzester Zeit als einer der erfolgreichsten Stars des Landes. Er hatte eben dieses gewisse Extra. Im Aussehen, in der Stimme. Man kann es nicht erklären, er war nicht austauschbar, sagt Elisabeth Bertram, die Frau seines Managers. Doch seine Gesundheit macht schon früh Probleme. Er litt unter einem angeborenen Herzfehler, sollte zu viel Stress eigentlich vermeiden. Aber das ist nicht alles. Hin und wieder plagen ihn auch jetzt schon Ängste. Was fürchten Sie am meisten, wird er gefragt. Und er antwortet, dass man nicht ankommt, dass ein Saal leer ist, dass man einbricht, dass die Leute einen nicht mögen, dass kein Applaus kommt und das Publikum enttäuscht ist von einem. Noch fürchtet er nur die Stille nach dem Applaus, nicht ahnend, dass sie ihn eines Tages ganz verschlingen wird.
Wow, was für ein Ausnahmekünstler. Also, was du gerade alles erzählt hast, wie viele Auszeichnungen er bekommen hat, mehr als 2,5 Millionen Mal hat sich alleine die Single Ganz in Weiß weltweit verkauft. Ja, Wahnsinn.
Ja, und das war ja erst der Anfang. Ne? Das war ja erst der Anfang. Ja. Das darf man nicht vergessen.
Sag mal, woher kommt eigentlich der Name Roy Black? Also das klingt ja fast so, als wäre er ein Hollywood-Star gewesen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele irgendwie denken, das haben sich vielleicht irgendwelche Manager ausgedacht oder so. Aber es war eigentlich ein bisschen unspektakulärer. Sein Spitzname in der Jugend war Blackie, weil er so pechschwarze Haare hatte. Und er war ein riesiger Fan von Roy Orbison. Also das war irgendwie auch ein bisschen eine Hommage an sein Idol.
Ah, okay, also mehr Zufall als Kalkül dann am Ende.
Ja, ich glaube schon, dass er sich dabei auch was gedacht hat. Und die Plattenbosse, muss man natürlich auch sagen, die haben auch die Strahlkraft dieses Namens natürlich irgendwie sofort erkannt. Und der passte ja auch irgendwie so perfekt ins Bild, das man von ihm ja auch zeichnen wollte. Also der charmante, romantische Herzensbrecher.
Aber auch hier deutet sich ja schon an, dass er eben ein Künstler war, der sich auch mal fügen musste für die Plattenbosse. Das haben wir ja jetzt auch schon ein paar Mal gesehen bei Soko Schlager. Ich sag nur Rex Gildo. Damals hatten halt einfach die Plattenfirmen das Sagen und es war ganz klar, der Künstler hat sich dann eben auch zu fügen. Und die Bosse entschieden, welche Songs funktionieren, welches Image am Ende auch vermarktbar ist. Und Hans Bertram, sein Produzent, war da ja wohl auch sehr dominant. Also der hat schon ganz genau gewusst, was er will.
Der wusste genau, was er wollte. Ja, und klar, ich sehe auch die Parallele zu Rex Gildo, definitiv. Die wurden einfach irgendwie in so gewisse Schablonen gepresst. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, er hat Bertram natürlich auch super viel zu verdanken, weil er war wirklich derjenige, der das mit dem deutschen Schlager durchgesetzt hat, der gesagt hat, du singst deutschen Schlager. Und ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass damit ja auch dieser Erfolg einhergeht. Also ich wage zu bezweifeln, dass Roy Black genauso erfolgreich gewesen wäre, wenn er irgendwie es mit englischsprachigen Liedern versucht hätte. Da waren ja auch schon die Beatles zu der Zeit.
Ja, das stimmt. Und der deutsche Schlager war ja zu der Zeit auch, kann man schon so sagen, eine bewusste Gegenbewegung zu dem, was ja damals auch in England passierte. Die Beatles, Rock'n'Roll, dieses Aufbrechen von Konventionen. Da stand der deutsche Schlager schon im Gegensatz dazu.
Ja, absolut. Absoluter Gegenentwurf. Und Bertram hat das halt ganz genau erkannt und hat auch gesehen, dass die Leute irgendwie diese heile Welt halt gerne wollten. Ja, so ein bisschen Trost, was vielleicht jetzt auch ein bisschen kitschig klingt, aber es kam halt an.
Ja, und Gerhard Höllerich, der Mensch dahinter, verschwand dann eben Stück für Stück.
Ja, ich glaube, in dem Moment, in dem der Erfolg kam, war diese Trennung zwischen dem echten Gerd und der Figur Roy Black irgendwie auf irgendeine gewisse Weise besiegelt. Und genau da, an dem Punkt, wo alles perfekt scheint, beginnt aber auch die eigentliche Geschichte. Denn der Aufstieg von Roy Black ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern auch der Anfang eines sehr großen inneren Konfliktes. Ende der 60er kann man Roy Black nicht einfach nur veröffentlichen, man muss ihn vorführen. In Kinos, im Fernsehen, auf Plätzen, wo Menschen schon kreischen, bevor das Licht angeht. Nach jedem Hit kommt ein Film. Leichte Komödien, viel Musik, viel Roy. Hilfe, ich liebe Zwillinge mit Uschi Glas. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Kinderarzt Dr. Fröhlich, Grün ist die Heide und. Es sind die Jahre, in denen seine Kinoplakate in deutschen Foyers hängen wie Konzertposter und sein Name den Ticketverkauf trägt. In rund 8 Jahren dreht er 12 Filme. Die Außenwelt sieht Hochglanz. Premieren, Autogrammstunden, Absperrgitter. Drinnen ist es enger, lauter. Bei gemeinsamen Filmen mit Uschi Glas braucht die Crew oft Begleitung. Nicht, weil jemand Ärger sucht, sondern weil zu viele gleichzeitig Roy sehen wollen. Kreischende Frauen, hysterische Fans. Liebesbriefe, Heiratsanträge, Ohnmachtsanfälle. Sie wollen ihm nah sein, seine Gegenwart spüren, ihn am liebsten anfassen. Er muss an Feuerleitern hinunterklettern, um nicht in der Menge unterzugehen. Uschi Glas erinnert sich später an Momente, in denen Roy eine kaputte Jacke hatte, weil an ihm gezogen wurde. Das Publikum meint es gut, doch der Lärm frisst trotzdem Kraft. Auch internationale Türen öffnen sich. Brian Epstein, der Manager der Beatles, die damals erfolgreichste Band der Welt, lädt zu einem Treffen nach London. Elisabeth Bertram, Ehefrau und enge Wegbegleiterin seines Produzenten Hans Bertram, erinnert sich später an die Reise nach England zurück und an das Treffen, von dem Roy plötzlich verschwand. Frau Bertram, ich muss dringend weg. Sagen Sie Herrn Epstein, mir ist schlecht geworden. Sagen Sie ihm, was Sie wollen, aber ich muss weg. Dann geht er und kommt nicht mehr in den Club zurück. Ein Moment, der viel über seinen Zustand verrät. Der Sänger, der alles erreicht hat, sagt den nächsten Schritt zur Weltkarriere ab. Aus Erschöpfung oder vielleicht, weil er es gar nicht so sehr wollte. Vielleicht wollten es andere, die davon träumten und nicht er. Sein Privatleben versucht Roy Black in diesen Jahren so gut es geht abzuschirmen. Doch das klappt nicht wirklich. Der Liebling aller Schwiegermütter, der Schwarm aller junger Frauen, er soll begehrenswert bleiben. Das gelingt besser als Junggeselle. Doch es gibt sie, die eine Frau an seiner Seite. Silke Wagts, Fotomodel und Grafikerin einer beliebten Jugendzeitschrift. Bei einem Shooting lernen sich die beiden angeblich kennen und lieben. Doch sie hat ihn nicht für sich allein. Gerhard Höllerich vielleicht, Roy Black nicht. Sie muss ihn teilen mit Millionen. Sie wusste, worauf sie sich einließ. Nur hin und wieder ist die Realität so überwältigend. Ihre Liebe hält dem Ganzen trotzdem stand, erstmal. 1974 heiraten die beiden. Rund 10 Millionen verkaufte Singles und 1,5 Millionen Alben zählt der Sänger zu dieser Zeit. Doch seine weiblichen Fans schmollen nach der Hochzeit. Und auch die Zusammenarbeit mit Hans und Elisabeth Bertram bröckelt. Sie trennen sich. Für Roy eine berufliche Zäsur, die ihn viel Energie kostet. Die Daten sind klar, die Bilder gehen durch die Presse, der Kalender füllt sich trotzdem weiter, wenn auch langsamer. In dem Jahr, als Sohn Thorsten geboren wird, spielt er immerhin noch mehr als 200 Konzerte. Wenn er Luft braucht, fährt er raus, in seine Fischerhütte bei Heldenstein in der Nähe von München. Ein Haus, ein Teich. Ein unscheinbarer Zufluchtsort, der mit der Zeit zu seinem Rückzugsraum wird. Weg vom Scheinwerfer, hin zum Stillen, zum Wasser, zum Alleinsein. Später wird genau dieser Ort tragische Berühmtheit erlangen. In diesen Jahren aber ist er vor allem eins, eine Pausetaste. Es ist ein Schneckenhaus für mich, sagt er. Ich bin schon einer, der sich gerne verkriecht ab und zu. Und ich weiß nicht, ob es legitim ist, sich zu verkriechen. Je größer der Radius, desto kleiner der Freiraum. Roy Black hat jahrelang geliefert, Platten, Filme, Auftritte. Aber die Fragen nagen. Ist er noch er oder nur die Figur? In Interviews aus späteren Jahren sprechen Weggefährten davon, wie sehr ihn die Diskrepanz zwischen Rockwurzeln und Schlagerimage beschäftigt hat. Er unter der Verachtung mancher Medien für Schnulzen litt. Hinter der Fassade ein Mann, der funktionieren muss und der immer mal wieder darüber nachdenkt, wie man aus diesem Karussell aussteigt. Irgendwann kippt das Klima. Im Verlauf der 70er trägt der Markt andere Farben, andere Rhythmen. Seine goldenen Jahre sind noch nicht ganz vorbei, aber sie werden schwieriger. Und er fragt sich vor laufender Kamera, liegt es an ihm? Will man mein Gesicht nicht mehr sehen oder ist es der Schlager? Eine Antwort hat er zu diesem Zeitpunkt nicht.
Also wenn man das hört, diese kreischenden Mängeln, die Absperrgitter, diese Hysterie, das ist ja Wahnsinn. Sowas gibt's heute ja fast gar nicht mehr. Also mir fällt aus meiner Jugend ehrlich gesagt nur eine deutsche Band ein, die auch eine ähnliche Hysterie bei den Fans ausgelöst hat, und das ist Tokyo Hotel. Da kann man sich ja auch noch gut an die Bilder erinnern, an die Fanmassen, die vor den Hotels gewartet haben. Alle wollten unbedingt Kontakt natürlich zu Bill und Tom Kaulitz haben. Aber sonst fällt mir ehrlich gesagt in dieser Dimension kein deutscher Künstler ein, der die Massen noch so bewegt. Also ist das bei dir anders? Fallen dir da noch ein paar ein?
Boah, gute Frage, Bettina. Lass mich mal kramen. Tokyo Hotel, ja. Ich finde bei Tokyo Hotel so eine ganz kleine Mini-Einschränkung. die haben ja auch stark polarisiert, ne? Also die hatten ja beides. Die hatten diese wahnsinnige Fanliebe bis heute, aber auf der anderen Seite auch so einen enormen Gegenwind. Und was ich auch, finde ich, heute im Nachhinein betrachtet, ja, wie die das ausgehalten haben, alles Chapeau. Also wirklich, wirklich Chapeau auch für ihre Karriere heute. Ganz großartig finde ich das. Bin auch ein großer Fan derer von dem Podcast, gebe ich zu.
Kaulitz Hills.
Großer Fan.
Und natürlich von der Netflix-Doku. Ne? Darüber haben wir uns ja auch schon ganz häufig unterhalten.
Ja, höre ich gerne. Aber zurück zum Thema Tokyo Hotel, ja, mit dieser kleinen Einschränkung. Und jetzt muss ich echt mal kurz wühlen. Take That. Take That fällt mir noch ein. Das war genau die gleiche.
Aber Take That ist ja keine deutsche Band gewesen.
Genau, genau. Aber eine deutsche fällt mir auch nicht ein. Ja. Und heute, also wenn wir jetzt heute ins Jahr 2025 gehen oder auch ich jetzt mal so die letzten 5, 6, 7 Jahre, 10 Jahre zurückblicke, fällt mir wirklich niemand ein, der sowas überhaupt noch auslöst. In Deutschland natürlich gibt es noch die großen, großen Stars, also Helene Fischer zum Beispiel, ja, aber das ist, finde ich, irgendwie was anderes. Die begeistert auch Millionen und der jubeln auch Tausende von Fans zu, aber zu den Konzerten, in den Stadien, ne? Und das, was bei Roy Black passierte, das war ja wie ein kollektiver Rausch. Also eine ganze Generation war in diesem Mann verliebt. Der war der Inbegriff von Romantik, irgendwie auch so, ja, Reinheit, auch wenn das jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen komisch klingt, ja. Ein Idol, das den Menschen irgendwie so eine Art Trost gegeben hat, Wärme in Zeiten, die halt auch teilweise im Umbruch waren.
Ja, und dieses Idol, in dem Fall Roy Black, musste ja natürlich auch makellos bleiben. Ne? Also das ist das, was ich auch so perfide finde. Sobald ein Mann plötzlich nicht mehr nur der Schwarm der Nation ist, sondern auch jemandes Ehemann, fällt dann der Zauber oder wie? Also da brechen dann plötzlich die Verkaufszahlen ein. Das finde ich total schlimm, weil das ja auch schon zeigt, in was für einem Gefängnis er eigentlich auch gelebt hat irgendwie.
Total. Das war bei Roy auch relativ krass, weil die Manager, die Bertrams, wohl ihn auch immer wieder gewarnt haben sollen, so nach dem Motto, ja, wenn du mit deiner Liebe an die Öffentlichkeit gehst, dann kann das und das passieren. Und ich finde das genauso schlimm wie du. Auch da sehe ich wieder Parallelen zu Rex Gildo in gewisser Weise, wo man ja auch immer dieses Image des Sunny Boys aufrechterhalten wollte, auch wenn es da ein bisschen anders war, weil da wollte man ihm ja unbedingt eine Frau an die Seite stellen. Ich glaube aber auch, dass es das noch heute gibt. Also ich habe das heute auch immer mal wieder gehört, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ich nenne jetzt keine Namen, lieber Single bleiben, weil sie Angst davor haben, dass sie dann irgendwie nicht mehr den gleichen Status haben oder nicht mehr die gleiche Begehrlichkeit bei den Frauen erwecken. Traurig, aber wahr.
Ja, und jetzt haben wir viel über Roy Black gesprochen, aber sehr wenig eigentlich über Silke, seine Frau. Und ich finde, dass die eigentlich in dieser ganzen Geschichte einen viel zu kleinen Platz hat. Also man vergisst einfach schnell, dass sie ja mittendrin war. Eine junge Frau, die ihren Mann teilen musste mit Millionen anderer. Und ich glaube, dass das für sie sicherlich sehr, sehr schwer war.
Ja, hast du recht. Ich stelle mir das auch ganz schwierig vor und ich hätte auch nicht tauschen wollen. Also du lebst irgendwie in einem goldenen Käfig. Alles glänzt, aber ja, du bewegst dich einfach in so einem Mini-Zirkel, in so einem Mini-Radius. Schwierig.
Ja, und genau das schien ja auch das Dilemma für ihn gewesen zu sein, ne?
Ja, total. Also Freunde und Weggefährten haben auch in ganz vielen Interviews immer berichtet, dass es so ein bisschen wie so ein Zwiespalt war. Also er brauchte auf der einen Seite die Aufmerksamkeit und das Rampenlicht. Das war wie so eine Art Lebenselixier. Aber gleichzeitig war das auch das, was am meisten an ihm genagt hat. Und da hat er auch immer wieder versucht, raus zu flüchten. Also er war irgendwie nach außen dieser strahlende Star, aber im Inneren irgendwie jemand, der eigentlich Ruhe wollte.
Und dann dieser Moment mit Brian Epstein, dem Manager der Beatles, den du vorhin wiedergegeben hast, das zeigt halt schon deutlich, wie kaputt er innerlich auch war oder wie zerrissen er innerlich war, weil da öffnet sich ihm einfach die Tür zur Weltkarriere und er macht sie sich selbst wieder zu.
Ja, weiß, ob kaputt das richtige Wort ist. Ich kann mir irgendwie, ich finde das auch sehr symbolisch, weil, wie du gerade sagtest, er hatte die Chance, international durchzustarten. Aber wenn man denn zu diesem Termin nicht hingeht, ne, aus welchen Gründen auch immer, und das klingt ja auch so, als sei diese Übelkeit vorgeschoben gewesen. Es gibt auch eine Dokumentation, da wird zum Beispiel erzählt, dass er sich da angeblich mit einer alten Flamme getroffen haben soll stattdessen. Also mit so einer alten Jugendliebe irgendwie aus Augsburg, die er dann da irgendwie zufällig auf dem Flug getroffen haben soll. Egal wie es war, ja, warum er nun diesen Termin abgesagt hat, er hat ihn abgesagt und er hatte scheinbar gar nicht so ein großes Interesse daran, an dieser Karriere. Nur anders kann ich mir das nicht erklären. Also entweder es war ihm zu viel oder es war halt einfach jemand anders, der das wollte. Es war vielleicht einfach gar nicht sein Traum, sondern der Traum der Bertrams. Wie ja, die auch unbedingt wollten, dass er Deutsch singt, war ja auch nicht sein Traum, ne?
Ja, genau darum finde ich es einfach schon komisch. Dann hat er die Möglichkeit, sich da mit dem Manager der Beatles zu treffen und vielleicht nochmal eine andere Musikrichtung einzuschlagen, eine, die er ursprünglich weiterverfolgen wollte, und nimmt den Termin nicht wahr. Naja, du hast gerade auch gesagt, dass seine goldenen Zeiten fast vorbei sind. Wieso eigentlich?
Ja, weil sich die Welt um ihn herum verändert. Also plötzlich war da kein Platz mehr für den ewigen Schwiegermutterliebling. Roy Black singt weiter, aber nicht mehr für Tausende. Mitte der 70er verschwindet er langsam aus den Hitparaden. Die großen Fernsehengagements werden immer weniger. Nach rund 10 Jahren sinkt der Stern am Schlagerhimmel. Langsam, aber stetig. Die großen Hallen werden kleiner. Wo einmal ein Meer aus Scheinwerfern war, sind jetzt viele leere Stühle. 1978 will er endlich wieder auf Tour gehen. Er freut sich, vermisst das Publikum. Doch das Ergebnis ist ernüchternd. Kaum Tickets werden verkauft. 45 Leute hier, 83 Leute da. Ein Schock. Da war er böse auf sich, auf die Situation, auf alles, was um ihn herum war, erzählt sein damaliger Manager später. Roy konnte damit nur sehr schwer umgehen. Aus großen Studios sind mittlerweile Bierzelte geworden. In den frühen 80ern tritt er auf Volks- und Schützenfesten auf. Der Applaus klingt anders als früher, verhaltener. Und wo einst Tourbusse parkten, stehen jetzt Biertischgarnituren. Er ist noch immer ein Profi. Er tritt auf, egal wie klein die Zahl der Zuhörer. Aber die Starkzeilen sind fast verschwunden und die Zweifel werden immer größer. Es schmerzt. Er, der Liebling einer ganzen Generation, kämpft plötzlich um Relevanz in einem Musikland, das sich neu erfindet. Neue Deutsche Welle, Punk, Synthie-Pop. Und Roy Black, der Sänger der großen Gefühle, er soll immer öfter zum Alkohol greifen, um seine Gefühle zu betäuben. Doch er braucht den Ruhm und das Geld. Denn auch finanziell ist er in ein Loch gestürzt. Er vertraute falschen Menschen, die ihm in Spanien eine Traumidee verkauften. Ferienhäuser bei Alicante, ein Paradies, angeblich. Doch die Realität war ein Albtraum. Ein großer Teil der Häuser sind auf rutschigem Grund gebaut. Sie stürzen über die Klippen ins Meer. Das Geld ging mit ihnen baden. Doch der schwerste Verlust soll erst noch kommen. Mitte der 80er trennt sich Ehefrau Silke von Roy. Sie zieht mit dem gemeinsamen Sohn aus. Das Leben an der Seite von Gerd oder Roy so nicht mehr tragbar. Er zieht sich zurück, wirkt stiller, erschöpfter. Ein Jahr später folgt der nächste Schock. Roy Black bricht nach seinem Auftritt zusammen. Das Herz, es will nicht mehr. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert. Dort ersetzen Ärzte ihm 2 Herzklappen. Wochenlang kämpft er sich zurück ins Leben. Wenige Monate danach steht er wieder auf der Bühne. Er will es beweisen. Sich selbst und der Presse. Er will sich nicht zum armen Herzkranken machen lassen. Das Comeback nach dem Kollaps. Doch die Spuren bleiben. Ein Jahrzehnt am Boden. Der Star gefallen. Doch sein Herz schlägt weiter für einen letzten Versuch, der alles verändern sollte.
Wenn man das so hört, das ist ja fast wie ein freier Fall. Also gestern noch so umjubelt, Millionen Schallplatten verkauft und heute spielt er in Schützenzelten. Das zeigt einfach, wie brutal Ruhm sein kann. Und was Ähnliches haben wir ja auch bei Rex Gildo gesehen, der dann ja plötzlich auch jeden Auftritt machen musste und plötzlich in Möbelhäusern aufgetreten ist.
Ja, heute oben, morgen ganz unten, wie du gerade sagtest, der Preis des Ruhms. Und man muss hier an der Stelle sagen, Roy Black hat ihn bezahlt. Hart.
Ja, richtig hart. Das muss total schlimm für ihn gewesen sein. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also erst diese Massen an Fans, da haben wir uns ja gerade auch drüber unterhalten und noch Parallelen so zu Tokyo Hotel gezogen. Diese Massen, die ihn jubeln. Und dann spielt er plötzlich vor 30 Menschen, die klatschen. Also ja, da hat er wahrscheinlich den Ausweg im Alkohol gesucht. Und das passt ja auch zu dem, was man oft hört. Auch wir haben hier ja schon einige Male drüber gesprochen. Dann diese Schicksalsschläge, die Ehe ist kaputt, das Geld ist weg.
Ich konnte das auch kaum glauben. Also wenn du vor Tausenden spielst und dann auf einmal vor so wenigen Menschen, was muss das auch mit deinem Ego machen? Weil, come on, wir alle haben ein Ego und gerade solche Menschen, die von dem Rausch und von der Bühne und von dem Applaus und von der Zuneigung der Fans auch leben und diese jahrelang gewöhnt sind, das dann nicht mehr zu haben und zu sehen, wie wenig interessant du in dem Moment einfach noch bist, um es mal so brutal zu sagen. Das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz schwer zu verknuspern. Also weißt du, dieses Lebenselixier, was du über Jahre hattest, den Jubel auf der Bühne, den dann irgendwie nicht mehr zu haben und wie du gerade sagtest, und dann noch diese privaten Schicksalsschläge, also diese finanziellen Probleme, dann die Frau weg, dann diese schwere Herzkrankheit, ne? Und trotzdem hat er es immer wieder geschafft, aufzustehen und weiterzumachen, ne? Er hätte ja auch, wenn er sieht, 30, 40, 50, 80 Leute, gehe ich nicht hin, mache ich nicht, spiele ich nicht, ist nicht mein Niveau, hätte er sagen können. Und ich glaube, viele Menschen hätten das auch verstanden, aber er hat es trotzdem gemacht. Er ist hingegangen und das finde ich so bewundernswert. Aber, und man muss auch sagen, all diese Jahre, also alle zusammengenommen, haben ihn auch irgendwie in eine krasse Identitätskrise gestürzt. Also dieses Leben immer zwischen Jubel und irgendwie dann auch der Einsamkeit, das hat wahnsinnige Spuren hinterlassen. Und er selbst hat mal so ein Zitat gesagt, da musste ich sehr lange drüber nachdenken. Und zwar hat er gesagt, jeder Showman muss eine gesunde Schizophrenie entwickeln. Er sollte die eigene Person von der auf der Bühne stehenden Figur trennen, sonst geht das schief. Und ich habe da lange drüber nachgedacht und habe gedacht, ich verstehe das. Also er sagt, trenne den Künstler von der Privatperson, ja? Also es gibt den Roy Black auf der Bühne, der sein Ding durchzieht, und dann gibt es den Gerd Höllerich, den Privatmann. Und das hat er ja geschafft. Also er hat es geschafft, das zu trennen. Aber er hat, glaube ich, diese Trennung so perfektioniert, dass er irgendwann nur noch Roy war und den Gerd so ein bisschen verloren hat. Also seine Agentin hat das auch mal gesagt in einem Interview. Die hat gesagt, der mochte sich selbst eigentlich gar nicht. So, und er wusste auch eigentlich gar nicht mehr, wer er selbst, also wer war eigentlich Gerd?
Also Roy Black, kann man glaube ich so sagen, wurde auch ein bisschen zum Opfer seiner eigenen Kunstfigur.
Ja, total. Glaube, so interpretiere ich das nach allem, was ich mir jetzt an auch Aussagen von Freunden und Weggefährten und so in den letzten Jahren angehört habe, die alle sowas Ähnliches sagen, natürlich auch in Zusammenhang mit dem, was er auch selbst in ganz vielen Interviews gesagt hat. Sein Manager Wolfgang Kaminski, der die letzten Jahre an seiner Seite war, der hat das mal ganz schön beschrieben. Der hat gesagt, die Verwandlung von Gerd in Roy passierte mit einem Fingerschnipsen, aber die Rückverwandlung von Roy zu Gerd, die dauerte lange.
Ja, und dann kommt ja neben irgendwie dieser, sage ich mal, Bedeutungslosigkeit, in die er gestürzt ist, das Ehe aus, die finanziellen Probleme, dann ja eben auch noch seine Herzprobleme dazu. Und so wie ich das verstanden habe, Janina, diese Herzoperation, die war ja auch lebensbedrohlich, oder?
Naja, also die erste OP soll wohl auch irgendwie schiefgegangen sein. Dann gab es eine zweite, zwei neue Herzklappen haben sie ihm eingesetzt. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass der war ja damals Mitte 40. Und die Ärzte haben ihm damals wohl auch geraten, kürzer zu treten, aber das konnte er wohl auch nicht.
Und schon wieder sind wir bei Rex Gildo.
Oh Gott, ja.
Ja, also der hat sich doch nicht operieren lassen, weil er nicht so lange ausfallen wollte und eben auch Angst hatte, dass er dann in Vergessenheit gerät. Also dieses permanente Hin- und Hergerissensein zwischen Stärke und Schwäche, Mensch und Mythos. Und trotzdem, er hat es noch einmal geschafft. Also dieses Comeback, das danach kam, das war ja wirklich wie ein Wunder.
Ja, und genau da steigen wir jetzt ein. Anfang der 90er. Der letzte große Glanz, bevor dann alles endet. Anfang der 90er wendet sich das Blatt. Roy Black ist wieder da. Und diesmal nicht nur als Sänger, sondern als Schauspieler in einer der erfolgreichsten Serien des neuen Privatfernsehens. Ein Schloss am Im Mai 1990 beginnen die Dreharbeiten. Es ist die erste große Serienproduktion des jungen Senders. Roy Black spielt den Hoteldirektor Lenny Berger. Charmant, herzlich, der ewige Optimist und ein Frauenschwarm. Als das fiktionale Schlosshotel diente das Schloss Velden. Viele Szenen sind als Hommage an den Schlagerfilm der 60er und 70er Jahre angelegt. Es gibt so ein unterschwelliges Bedürfnis nach heiler Welt, erklärt RTL-Programmchef Helmut Thoma. Genau diese Sehnsucht will man bedienen. Und genau das kann und tut er, Roy Black. Die Serie wird ein voller Erfolg, ein Quotenhit. Und sie macht ihn noch einmal zum Liebling einer ganzen Generation. Für einen Moment scheint es, als sei alles wieder gut. Auch privat kehrt ein Stück Wärme in sein Leben zurück. Roy Black heiratet Carmen Böning, eine junge Frau Mitte 20, die ihn zunächst als Fan bewundert hatte. 1991 werden die beiden Eltern einer Tochter, Natalie. Sein Sohn Thorsten aus erster Ehe ist da schon 15 Jahre alt. Fotos aus dieser Zeit zeigen einen Mann, der lächelt und doch wirkt, als trage er etwas Unsichtbares mit sich. Roy Black ist wieder da, auf den Bildschirmen, in den Herzen und Wohnzimmern der Fans. Aber Gerd Höllerich verschwindet langsam immer mehr. Denn hinter der Fassade bleibt er zerrissen. Er arbeitet viel, manchmal zu viel. Und trotz des Erfolgs der Serie feiern ihn die Kritiker nicht. Kollegen berichten, dass Roy nach Drehschluss oft zum Alkohol greift. In Interviews klingt durch, dass ihn das öffentliche Leben zunehmend belastet. Wenige Menschen verstehen mich wirklich, sagt er einmal. Vielleicht mein Bruder und mein Manager weiß, was los ist, aber sonst. Er fühlt sich seziert, auseinandergenommen von einer ganzen Nation. Die ganze deutschsprachige Welt ist ein Dorf, in dem ich lebe. Die Menschen wissen alles über mich. Über ihn oder nur über Roy Black? Im Oktober 91 enden die Dreharbeiten von Ein Schloss am Wörthersee. Das Team ist erst für Aufnahmen in Verona, dann geht es zurück nach Kärnten. Roy Black dreht seine letzten Szenen. Anderthalb Stunden steht er vor der Kamera, dann ist alles im Kasten. Es gibt ein gemeinsames Essen mit dem Team. Roy verabschiedet sich von jedem Einzelnen. Niemand weiß, dass hier wirklich die letzte Klappe fällt. Sein Manager Wolfgang Kaminski erinnert sich später, sein Plan war eigentlich, nach München zu seinem Anwalt zu fahren und danach zu Carmen, nach Herdecke, zu seiner Lebensgefährtin und dem Baby. Am 8. Oktober haben wir noch mehrmals miteinander telefoniert. Er fährt tatsächlich los. Die Straßen sind lang, die Gedanken wahrscheinlich lauter als das Radio. Irgendwo auf der Strecke entscheidet er sich um. Statt nach Herdecke fährt Roy nach Heldenstein, in seine Fischerhütte. Niemand weiß wirklich, was er in diesen letzten Stunden tut. Vielleicht hört er Musik. Vielleicht schreibt er etwas auf. Vielleicht sitzt er einfach nur da, mit einem Glas in der Hand und denkt nach. Am 9. Oktober kommt die Stille. Das Telefon klingelt. Niemand hebt ab. Wolfgang Kaminski versucht, seinen Künstler zu erreichen. Zunächst ruhig, dann wächst die Sorge. Später erzählt er, er habe ein komisches Gefühl gehabt. Schließlich greift er wieder zum Hörer und wählt eine andere Nummer, die von Walter Höllerich, Reus Bruder. Er bittet ihn nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Walter macht sich auf den Weg. Die Strecke führt über Landstraßen hin zu dem Haus am See. Stillgelegen in der Ruhe der Natur. Er öffnet die Tür und findet seinen Bruder. Er liegt auf dem Bett, auf dem Rücken, bekleidet nur mit einem T-Shirt und einer Boxershorts. Der Hausarzt kommt und stellt den Tod des Schlagerstars fest. Danach ruft er die Polizei. Am nächsten Morgen informiert Kaminski den Westdeutschen Rundfunk. In den 8 Uhr Nachrichten fällt der Satz. Gestern Abend ist im bayerischen Heldenstein Roy Black im Alter von 48 Jahren gestorben. Zeitungen drucken Schwarz-Weiß-Bilder, Radios spielen ganz in Weiß. Bei der Trauerfeier in Augsburg stehen die Menschen dicht an dicht auf dem Friedhof. Blumen, Tränen, Kameras. Drinnen redet Thomas Gottschalk. Seine Worte bleiben im Kopf.
Der Verstorbene hat uns und sich selbst nie belogen. Er hat beide Wirklichkeiten gekannt und begriffen. Als Gerd Höllerich hat er gelitten, gezweifelt und sicher auch Fehler gemacht. Als Roy Black hat er gestrahlt, war stark und wurde bewundert. Mögen die beiden in der Ewigkeit zusammenfinden.
Beigesetzt wird Gerd Höllerich an einem ganz anderen Tag. Im kleinsten Kreis der Familie. Geheim gehalten vor der Öffentlichkeit, vor den Medien, vor den Fans. Still und leise, an einem Platz und zu einer Uhrzeit, die niemand sonst kannte. Offiziell stirbt Roy Black an Herzversagen. Doch Jahrzehnte später tauchen neue Informationen auf und mit ihnen Zweifel. War wirklich alles so, wie es damals schien?
Oh Mann, was für eine traurige Geschichte. Das ist ja eigentlich an Tragik wirklich nicht mehr zu überbieten. Da dachte man gerade, es geht wieder bergauf mit Roy Black. Also da bekommt er so eine große Rolle und auch das neue Familienglück mit seiner zweiten Frau Carmen und dem Baby. Und dann, ja, passiert sowas Tragisches. Herzversagen hieß es damals, oder?
Ja, Herz-Kreislauf-Versagen, was ja auch Sinn macht. Also Roy Black hatte ja diese Herzprobleme und diesen angeborenen Herzfehler auch ja schon, ich glaube, mit im Alter von 6 Jahren oder so wurde das festgestellt. Hatte 2 künstliche Herzklappen. Also, dass sein Herz vielleicht irgendwann mal aufgibt, das war jetzt medizinisch wahrscheinlich nachvollziehbar.
Und trotzdem, Jahre später wurde die Geschichte ja noch einmal neu aufgerollt. Das ist jetzt knapp 10 Jahre her, glaube ich, oder?
Ja, genau. Da hat ein sehr bekannter Münchner Gerichtsmediziner, Professor Eisenmenger, also der Mann, der ihn gemeinsam mit 3 Rechtsmedizinern obduziert hat und auch die Sektion geleitet hat, ein Interview gegeben in der Bild-Zeitung und hat ja damit durchaus sehr viele Schlagzeilen produziert.
Okay, was hat er gesagt?
Ja, also ich zitiere gerne mal an der Stelle, weil ich brauche das ja jetzt auch nicht verklausulieren. Er sagte, im vorliegenden Falle lag eine schwere innere Erkrankung vor, sowie eine hohe Alkoholbelastung. Das wurde aufgrund der hohen Blutalkoholkonzentration festgestellt.
Okay, wie viel Promille hatte Roy Black bei seinem Ablebenden im Blut?
Ja, also auf die Frage sagt er, dass es ein Wert war, der üblicherweise nur bei vorliegender Alkoholkrankheit überhaupt erreicht und überlebt wird. Also er nennt da keine Zahl. Ich kann gleich nochmal auf die Zahl eingehen, weil es steht da eine Zahl in dem Artikel der Bild, aber das ist seine Aussage, also ein Wert, der üblicherweise nur bei vorliegender Alkoholkrankheit überhaupt erreicht und überlebt wird.
Okay, krass. Also damit deutet er ja an, dass Roy Black ein Alkoholiker war.
Ja, also das kann durchaus so interpretiert werden. Und Eisenmenger geht auch davon aus, dass hier eine Alkoholkrankheit vorlag.
Sag doch jetzt der Vollständigkeit halber nochmal die Zahl.
Also nach Informationen der Bild, die ja auch die Unterlagen vorliegen hatten, wurden bei der Obduktion 4 Promille Alkohol im Urin und 3 Promille Alkohol im Blut festgestellt.
Boah, das ist schon richtig viel. Wie hat denn die Familie dann darauf reagiert, dass sich so viele Jahre später der Rechtsmediziner noch öffentlich äußert dazu?
Ja, also sein Bruder, der muss ziemlich wütend gewesen sein. Der hat sich auch öffentlich dazu geäußert und hat dann gesagt, es sei absoluter Blödsinn und er würde das zum ersten Mal hören. Und also er sagte wortwörtlich, ich höre das zum ersten Mal, mein Bruder hat sich nicht totgesoffen. Also der hat natürlich sehr aufgebracht reagiert und meinte, das sei alles Quatsch.
Ja, der wollte seinen Bruder wahrscheinlich auch schützen, könnte ich mir halt vorstellen. Aber was war denn jetzt die genaue Todesursache? Weiß man das? Also was steht denn im Obduktionsbericht?
Ja, also laut Eisenmenger war es eine schwere natürliche Erkrankung des Herzens, wobei seiner Meinung nach der Alkohol halt eine Mitursache war. Denn, so sagt er, Alkohol ist aus medizinischer Erfahrung kardiotoxisch. Daher ist es für den Herzmuskel ein schädigendes Agens, also eine treibende Kraft.
Also bedingt das eine ja irgendwie das andere. Und er sagt ja auch nicht, dass er sich totgesoffen hat, sondern dass es eben eine Mitursache ist. Aber klar, dass die Familie das dann natürlich schmerzt, sowas zu lesen.
Logisch. Aber jetzt mal journalistisch betrachtet, also der Gerichtsmediziner ist ja wirklich ein landesweit anerkannter Experte, ja, einer der angesehensten in Deutschland. Das ist ja auch der übrigens, der Rudolf Moshammer obduziert hat. Also da gibt es ja überhaupt keinen Grund, warum der irgendwie lügen sollte oder sowas erfinden. Und am Ende sagt er ja auch, wie du gerade richtig sagtest, nicht, dass es kein Herzversagen war. Hat er nie gesagt. So.
Ja, das ist ein guter Punkt. Es sind einfach zwei Wahrheiten, die nebeneinander stehen können. Einmal die emotionale einer Familie, die trauert und schützen will. Und natürlich die sachliche, in dem Fall eines angesehenen Mediziners, der seinen Befund erklärt.
Ja, und ich finde, am Ende sagt diese Geschichte vielleicht auch mehr über die Gesellschaft und die Branche aus, als über ihn. Also als über Roy. Wie die Menschen zu irgendwie zu Maschinen werden, manchmal auch zu Abziehbildern. Vielleicht kann man das ja heute ein bisschen wie so eine Art Mahnmal sehen, dass wir irgendwie nie die Menschlichkeit aus den Augen verlieren sollten, egal worum es geht. Weil das ist, glaube ich, bei Roy Black ein bisschen passiert. Dass man diesen Menschen hinter dieser Kunstfigur vielleicht manchmal nicht so gesehen hat. Sowohl die Öffentlichkeit als auch er selbst.
Ich finde, dass das ein gutes Schlusswort von dir war zu Roy Black. Und ich denke, dass wir damit auch Folge 11 von Soko Schlager abschließen können. Danke, dass ihr alle dabei wart.
Ja, von mir natürlich auch danke. Und an der Stelle haben Bettina und ich noch eine kleine Bitte oder vielleicht vielmehr einen Aufruf. Schickt uns doch gerne mal eure Fragen zu unseren Folgen und unseren Fällen. Wir würden die dann nämlich sammeln und sie dann am Ende der Staffel nochmal beantworten.
Das wäre wirklich ganz toll, wenn ihr euch hier beteiligt. Einfach in der Schlager.de App, da gibt es sogar einen eigenen Chat für Soko Schlager oder per Instagram, sowohl bei Schlager.de oder auch direkt in Janinas Account. Wir freuen uns über ganz, ganz viele Nachrichten.
Ja, und in der kommenden Woche, oh, das wird ein Finale, sage ich dir. Ich sag nur da, die, da, dum, 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 der kommt.
Ja. Oh ja, ich sag mal so, nächste Woche sprechen wir, wie ich finde, über die wohl größte Kunstfigur der deutschsprachigen Musikszene. Also seid gespannt.
Ja, das wird großartig. Da freue ich mich jetzt schon drauf, Bettina. Und ich weiß ja auch, dass du schon super, super, super drin bist in diesem Fall. Du bist ja richtig infiziert, würde ich fast schon sagen. Also
ja, hier läuft seit Wochen keine andere Musik mehr.
Ja, oh Gott. Also ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr freut euch auch und seid alle dabei unbedingt nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund, macht es gut. Servus. Tschüssi, ciao und
bis bald.
Soko Schlager ist eine Produktion von Schlager.de. Redaktion Janina Kirsch und Bettina Steinke. Produktion Niklas Scheube und Vincenzo Proscio.